die Dienstleistungsrichtlinie. Die gesamte Wirtschaft lässt sich in drei Sektoren unterteilen. Das ist zum einen der primäre Sektor, welcher den Agrarbereich umfasst, den sekundären Sektor, die ganze Industrie, und der tertiäre Sektor ist der Dienstleistungsbereich. Um den Dienstleistungsbereich wird es hier gehen. In Deutschland entstehen etwa 68% des Bruttoinlandsproduktes im Dienstleistungsbereich. Ein ähnlich hoher Anteil der Erwerbstätigen ist im Dienstleistungsbereich beschäftigt. Diese Zahlen gelten in etwa auch für andere europäische Länder. Eine Dienstleistung ist eine wirtschaftliche Tätigkeit, für die ein Entgelt gezahlt wird, wobei es unerheblich ist, ob dieses Entgelt nun von dem Dienstleistungsempfänger selbst oder von einem Dritten gezahlt wird. Dienstleistungen können entweder an Privatpersonen oder an Firmen getätigt werden. Und zwar ist das die Definition des Europäischen Gerichtshofes, auf diese die Dienstleistungsrichtlinie dann zutreffen soll. Dienstleistungen sind neben den immateriellen Vermögensgegenständen ein ideelles Gut. Man unterscheidet in personenbezogene und sachbezogene Dienstleistungen. Personenbezogene Dienstleistungen sind so etwas wie Friseurtätigkeiten, Massage, Gesundheitspflege und so weiter. Sachbezogene Dienstleistungen sind, wie der Name sagt, Dienstleistungen, die an einem Objekt als Trägergegenstand ausgeführt werden. Die Dienstleistung befasst sich vorrangig jedoch nicht mit der Produktion von Gütern. Solche sachbezogenen Dienstleistungen können Gebäudereinigung, Reparaturen von Gegenständen und so weiter sein. Des Weiteren muss man in Kontaktdienstleistungen und Distanzdienstleistungen unterscheiden. Bei Kontaktdienstleistungen muss der Konsument entweder zum Produzenten kommen, der Produzent muss zum Konsument, oder beide müssen sich an einem dritten Punkt treffen. Letzteres ist eher die Ausnahme. Distanzdienstleistungen können übermittelt werden. Also entweder mittels eines Gutes als Träger, zum Beispiel kann man bewegliche Güter in Reparatur schicken, oder man kann gewisse Dinge über elektronische Datenverarbeitung transportieren. Nun möchte ich zunächst kurz den Begriff Transaktionskosten erläutern, da er in meinem Vortrag wichtig sein wird. Transaktionskosten sind die Kosten, die es bedarf, um ein Gut vom Anbieter zum Nachfrager zu bekommen. Zu den Transaktionskosten zählen zum einen die Informationskosten des Nachfragers. Er muss sich über verschiedene Anbieter informieren. Dann muss er einen Anbieter wählen. Weiterhin müssen die Dienstleistungen vom Anbieter zum Nachfrager gelangen. Neben diesen Transaktionskosten technischer Natur hat der Anbieter auch Verwaltungskosten, insbesondere auch solche, die durch gesetzliche Regelungen entstehen, zu tragen. Diese gesetzlichen Barrieren möchte die Dienstleistungsrichtlinie dann minimieren. Komme ich zum E-Business. E-Business ist die integrierte Ausführung aller automatisierbaren Geschäftsprozesse mittels Informationstechnologie. Und zwar können einmal Informationen mittels elektronischer Datenverarbeitung transportiert werden. Der Kunde kann sich im Internet über Dienstleistungen informieren. Hier gibt es jedoch noch einige Probleme, da Dienstleistungen oft sehr komplex sind und der Anbieter ein individuelles Angebot machen muss. Zum Beispiel möchte ein Kunde sein Auto reparieren lassen, weiß er als Laie natürlich nicht, welche Tätigkeiten erforderlich sind. Somit muss sich der Dienstleistungsanbieter erstmal das Ganze anschauen, um dann sagen zu können, welche Tätigkeiten erforderlich sind. Dann ist es auch schwierig, den Preis zu bestimmen, wenn es viele Faktoren gibt, die eingerechnet werden müssen. Gibt es einen festen Satz, nach dem man abrechnen kann, ist natürlich der Preis einfach zu berechnen. Zum Beispiel bei Gebäudereinigung könnte man als Anhaltspunkt die Quadratmeterzahl nehmen, wobei natürlich auch wieder ein Unterschied gemacht werden muss, was alles zu reinigen ist, also ob es sich um reinen Teppichboden handelt oder ob noch viele Fenster geputzt werden müssen und so weiter. Also hier sieht man schon in einfachen Beispielen, wie aufwendig die Beschreibung bzw. Preisberechnung von Dienstleistungen sein kann. Nach diesen Transaktionskosten technischer Natur komme ich nun zu den regulativen Beschränkungen. Das sind zum einen diskriminierende Lizenzvergaben, Nationalitäts- oder Standortserfordernisse, quantitative Beschränkungen, qualitative Anforderungen und diskriminierende Vergabetechniken bei öffentlichen Aufträgen sowie bei der Subventionsvergabe. Und grundsätzlich ist es bei all diesen Regelungen schwierig zu unterscheiden, ob sie nun ein legitimes Ziel verfolgen oder ob sie protektionistische Ziele haben. Protektionismus ist natürlich in der Europäischen Union untersagt, wie auch auf höherer Ebene in der Welthandelsorganisation. So. Viele dieser Handelsbeschränkungen in der Europäischen Union werden natürlich schon von den jetzigen Gesetzen untersagt. Wir haben ja freien Personenverkehr, freien Kapital- und Güterverkehr sowie Niederlassungsfreiheit. Zu Gütern zählen übrigens auch die Dienstleistungen. So. Es ist jedoch in den Einzelfällen schwierig, die Länder dazu zu bringen, ihre Praktiken dementsprechend anzupassen. Es wäre auch oft ein kompliziertes Vergabeverfahren erforderlich. Ein kompliziertes Disziplinarverfahren, das die Mitgliedstaaten nun zum Einlenken bewegen würde. Dieses Verfahren hat jedoch hohe Verwaltungskosten für die Europäische Union, würde wiederum lange dauern und wäre in diesem Umfang nun nicht durchzuführen. Nun komme ich zu einigen Beispielen für allgemeine Beschränkungen. Und zwar dauert die komplizierte Vergabe von Genehmigungen für die Durchführung einer Dienstleistung in einem Land im Durchschnitt 6 Monate. Das können aber auch einige Jahre werden. Das durchschnittliche Unternehmen muss dafür etwa 65.000 Euro aufbringen. Es ist nicht klar, wie man behördliches Schweigen deuten muss. Also antwortet eine Behörde nicht, ist der entsprechende Anbieter im Unsichern, ob der Antrag nun erteilt gilt oder ob es eine Ablehnung ist oder hat das Schweigen überhaupt keine Konsequenzen. Dann müssen sich die Anbieter über die rechtlichen Bestimmungen in den einzelnen Ländern erkundigen, was wiederum mit hohen Kosten verbunden ist. Bei den quantitativen Beschränkungen kann es einmal sein, dass es eine allgemeine Beschränkung von Dienstleistungsanbietern pro Bevölkerungszahlen gibt oder dass es einen gewissen Mindestabstand zwischen Dienstleistungsanbietern gibt, aber auch, dass der Dienstleistungsanbieter einen Bedarfsnachweis bringen muss. Somit soll sichergestellt werden, dass der örtliche Wettbewerb nicht durcheinander geriet. Für diesen Bedarfsnachweis sind oft einige hunderttausend Euro zu bezahlen, da hier umfangreiche Marktstudien gefordert sind. Dann müssen Unternehmer oft zu mehreren Behörden, beziehungsweise sie müssen persönlich zu den Behörden kommen. Das heißt wiederum bei hohen Kosten. Es ist natürlich neben diesen ganzen Verwaltungskosten auch eine gewisse Rechtsunsicherheit, da ein Unternehmen ja nicht weiß, ob sich diese hohen Kosten für den Antrag überhaupt rentieren lassen oder überhaupt rentieren. Das wird schon mal viele Unternehmen davon abschrecken, überhaupt zu versuchen, in anderen EU-Staaten tätig zu werden. So. Dienstleistungen müssen, dann gibt es natürlich auch einen hohen Gewinnverlust der Dienstleistungsanbieter, da sie ja wahrscheinlich technisch in der Lage wären, ihre Dienstleistung viel eher anzubieten, als sie es eigentlich dürfen. Es gibt aber nicht nur Handelshemmnisse auf Produzentenebene, sondern auch auf Seite der Konsumenten. So ist es zum einen unsicher, ob medizinische Versorgung in anderen EU-Ländern überhaupt von den Sozialversicherungsträgern finanziert wird. In einem Beispiel ist es zum Beispiel dazu gekommen, dass sich ein Zwillingspaar im EU-Ausland die Zähne behandeln ließ und die Anträge auf Kostenübernahme von verschiedenen Sachbearbeitern durchgeführt wurde. Nun hat nur der eine von den beiden Zwillingen die Kosten erstattet bekommen. Hier sieht man auch gleichzeitig die hohen Spielräume bei der Vergabe von Genehmigungen, die in den Behörden oftmals herrschen. Somit können die Behörden natürlich auch wieder versteckt protektionistische Maßnahmen durchführen. Anzumerken ist jedoch, dass die Dienstleistungsrichtlinie in ihrem ursprünglichen Vorschlag die Gesundheitswesen sowie andere Tätigkeiten ausschließt. Zu diesen anderen Tätigkeiten gelten solche des öffentlichen Interesses wie Gas- und Wasserversorgung. So. Weiterhin haben wir einen Fall von protektionistischen Subventionen. Und zwar können in einigen Ländern die Kosten für Weiterbildungsmaßnahmen der Angestellten von ihrer Lohnsteuer abgezogen werden. Jedoch mit der Beschränkung, dass diese Weiterbildung im Inland erfolgt sein muss. Ähnliches gilt für die Vergabe von Arbeitgeberzuschüssen. Und oft sind Konsumenten auch im Unsichern, ob sie nun auch Garantieansprüche haben, an wem sie sich wenden können, wenn sie mit der Dienstleistung nicht zufrieden sind und so weiter. Die europäische Dienstleistungsrichtlinie möchte für alle diese Probleme eine Lösung finden. So müssen Unternehmen zum Beispiel eine Kontaktadresse angeben, wo sie Beschwerden entgegennehmen und diese dann auch schnell bearbeiten und sich um Lösungen informieren, um Lösungen bemühen. Informationen müssen bereitgestellt werden, dass Konsumenten wissen, welche Rechtsansprüche sie haben, aber auch Produzenten müssen wissen, welchen Regelungen sie genügen sollen. Dann müssen die Anträge in einer gewissen, noch festzulegenden Frist durchgeführt werden. Diese Frist muss natürlich vor der Antragstellung bekannt sein. So. Dann müssen sich alle behördlichen Maßnahmen von einer Behörde ausführen lassen und sie müssen vom Dienstleister elektronisch durchgeführt werden können. Das spart natürlich auch wieder Verwaltungskosten. Natürlich ist noch ungewiss, ob die Dienstleistungsrichtlinie diese Ziele erreichen wird und auch ob sie überhaupt beschlossen wird. Soweit zu meinem Vortrag. Meine Quellen, das sind einmal www.europa.eu.int. Dort habe ich die Fallbeispiele und den ursprünglichen Richtlinienvorschlag her. Dann www.europal.eu.int, das ist die Internetseite des Europäischen Parlaments. Dann wikipedia.org, dann www.welt-in-zahlen.de. Dann ein Gutachten für den Deutschen Bundestag von Heinz Hauser und noch andere Internetseiten. Nun können Fragen gestellt werden, gerne an meine E-Mail-Adresse, und ich bedanke mich für das Interesse.